herzlich willkommen zum Express Your Soul Summit, weil deine Stimme gehört werden will. Mein Name ist Clara Fink und ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute Robin Kaiser im Interview zu Gast habe. Robin Kaiser ist Psychologe, Autor und Inspirationsgeber für eine neue Erde. Bereits in jungen Jahren erfuhr er durch Meditation tiefe Einsichten in das kosmische Bewusstsein, welche er seither in seinen Büchern und Seminaren weitergibt. Er selbst beschreibt sich als Freigeist, Visionär, Lebenskünstler und Sternenlichtübersetzer, wobei laut seiner Aussage keine dieser schönen Selbstzuschreibungen das Wesen von dem, was wir eigentlich wirklich sind, treffen kann. In seinem Wirken möchte er Menschen Mut machen, sich auf die abenteuerliche Reise zur Selbsterkenntnis zu bewegen und sie dazu inspirieren, dass es viel mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als es der Verstand sich jemals vorstellen könnte. Er schreibt, in meinem Wirken vereinige ich die Weisheit des Geistes mit der Liebe des Herzens. Und damit ein herzliches Willkommen an dich, Robin, und schön, dass du da bist.
Danke dir für deine Worte.
Sehr, sehr gerne. Und die Idee und dieses Gefühl, dass ich dich sehr, sehr gerne bei dem Kongress dabei haben möchte, das entstand, weil du hast ein Buch geschrieben, Bewusstsein, der Weg zum Einssein. Und da hast du geschrieben, aus einem höheren Bewusstsein heraus betrachtet, führst du nicht dein Leben, sondern das eine göttliche Bewusstsein führt sein Leben durch dich. Nicht du bewegst dich, handelst und sprichst, sondern das göttliche Bewusstsein spricht durch dich. Und damit sind wir, also das hat mich extrem bewegt und auch sehr berührt, weil das den Kern so trifft, auch von diesem Wunsch, den ich auch in diesem Kongress Express Your Soul habe. Denn wir konzentrieren uns ganz oft auf dieses, ich sage jetzt mal Frontend, also auf das, was wir sehen, wie werde ich sichtbar, wie kann ich meine Botschaft aussprechen, wie bringe ich die auf den Punkt, was ist meine Bestimmung. Aber oft vergessen wir dabei, dass es dahinter, ich glaube, Platon hat es mal gesagt, so einen großen Beweger, ja, der alles bewegt gibt, der quasi durch uns fließt und durch uns wirkt. Und genau diese Perspektive und ja, dieses hinter den Worten, hinter dem Mosaik, was wir so äußerlich zeichnen, genau das ist mein Wunsch, mit dir da so ein bisschen einzusteigen, weil ich einfach spüre, und ich habe es ja auch gesagt, dass du so einen besonderen Zugang hast auch zu diesem, was dahinter so bewegt. Und deswegen, ja, starte ich mal mit meinen ersten Fragen. Wie drückt sich denn das Göttliche durch uns aus? Und wenn das Göttliche alles bewegt, wie lernen wir auch, das Göttliche in allem zu sehen? Direkt rein.
Direkt mit der schönsten, tiefsten Frage beginnen. Ich liebe es. Im Grunde genommen, wenn wir tiefer schauen, nicht nur die Oberflächenebene, wie du gesagt hast, dann erkennen wir, dass das Leben nicht von Leben getrennt werden kann. Dass es ein großes Leben gibt, was durch alles durchlebt, was alles beatmet, was alles bewegt. Der eine große, unbewegte Beweger, der trotzdem alles bewegt. Und im Grunde genommen drückt sich das Göttliche in all dem aus, was wir hier erfahren. Es ist nicht so, dass wir sagen, das Göttliche drückt sich dann in mir besonders aus, wenn ich gerade meditiere oder wenn ich gerade Schreibchannel oder wenn ich gerade irgendeine spirituelle Praktik mache. Wir haben ja immer die Idee, dass wir durch eine spirituelle Praktik dem Göttlichen näher kommen und dann sind wir wieder im Alltagsbewusstsein und dann sind wir wieder weiter weg. Aber im Grunde genommen drückt sich das Göttliche in allem aus, in allem, was wir tun oder lassen. Also es gibt nichts, wo es sich nicht mehr oder weniger ausdrücken würde als in etwas anderem. Und gleichzeitig haben wir natürlich das Gewahrsein dafür verloren. Und es ist vielmehr eine Frage, wie können wir das in unserer Wahrnehmung zurückgewinnen, dass die eine göttliche Kraft immer schon durch uns gewirkt hat. Es ist natürlich für das Ego-Bewusstsein erstmal ein Realitätsverlust, weil wir ja so sehr glauben, wir sind diejenigen, die etwas machen. Wir sind die, die Karriere aufgebaut haben, jetzt irgendwie ein Mann von Welt sind oder wie auch immer man die Persönlichkeiten aufgezogen hat in dieser Welt. Aber davon zurückzutreten und zu erkennen, warte mal, ich war das gar nicht. Da hat mir etwas die Kraft gesponsert von Moment zu Moment, dass ich all das bewirken kann. Und im Grunde genommen hatte das nie was mit mir persönlich zu tun. Also wenn wir lernen, das Leben nicht mehr persönlich zu nehmen, dann lebt es sich viel einfacher.
Ja, ganz genau. Und das ist ja auch so ein Riesenthema, immer dieses, warum bin ich hier, was ist meine Bestimmung? Und mir kommt es manchmal so vor, als ob es so mehr unsere Aufgabe ist, so einfach dem Raum zu machen, was eh schon durchfließen will und nicht so dieses, okay, was mache ich jetzt wieder im Außen zu schauen? Wie erlebst du das? Also vielleicht kannst du auch mal so ein bisschen uns mitnehmen in deinen eigenen Weg. Wie bist du da wirklich tiefer gegangen bei dir und hast wirklich diesen, ja, wie bist du in diesen Weg hineingeflossen?
Ja, ich habe mir einfach ganz, ganz viele Fragen gestellt und ich habe nichts für selbstverständlich genommen. Ich habe das Grundlegendste hinterfragt. Warum sind wir überhaupt hier? Also was soll das Ganze? Es ist schon ein bisschen merkwürdig, wenn man es mal aus einer gewissen gesunden Distanz betrachtet, was wir hier auf Planet Erde spielen. Und dadurch, dass ich wirklich diese Grundfesten angezweifelt habe und mir gedacht habe, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Leben anders gemeint hat, als so wie wir es hier leben. Und das ist etwas, das kriegt man nur dadurch, dass man in sich mit etwas verbunden ist, was nicht von dieser Welt kommt. Und das ging auf für mich persönlich mit Meditation. Also mit einer ganz traditionellen spirituellen Praktik, wo ich auf einmal Visionen bekommen habe, wo ich Bilder bekommen habe von mir in anderen Zeiten, in anderen Räumen, in anderen Körpern, wo ich mitbekommen habe, warte mal, in einem anderen Körper, in einer anderen Zeit lebe ich gerade das Leben. Und das findet genauso statt. Und für dieses andere Ich ist genau das, was es gerade erlebt, genauso real wie das, was ich hier als Realität empfinde. Und es findet alles gleichzeitig in meinem Bewusstseinsraum statt. Und dann kamen mehr und mehr Bilder und Erinnerungen von dem, was ich noch alles gewesen bin in Raum und Zeit. Und irgendwann hat sich dieses festgefahrene Gefühl von Identität, ich bin nur dieser eine Körper, ich lebe nur dieses eine Leben, hat sich aufgelöst. Und dadurch kam ein tieferes Gewahrsein so ein bisschen zutage.
Ja, und das heißt, es war ein Prozess, zu dem du aber innerlich Ja gesagt hast und der dich sozusagen dann geführt hat? Oder gab es da, was ja auch ganz oft Menschen beschreiben, so ein, ich nenne es mal Erweckungserlebnis? Oder wie würdest du das beschreiben? Wie hat sich das für dich angefühlt?
Es ist beides. Ein Teil hat immer Ja dazu gesagt und das gerufen, herbeigesehnt. Ein anderer Teil ist schreiend weggerannt. Ein anderer Teil hat genau immer wieder, wo es zu den größten Transformationen hätte kommen können, die Handbremse gezogen. Also es war, solange ich mich auf der Dualitätsebene bewege, mit dem Ego-Mind, sind es immer Impuls und Gegenimpuls. Ist immer etwas, was eine hindernde Kraft mit ins Getriebe reingibt. Und das habe ich ziemlich klar wahrgenommen, schon am Anfang, und habe dann versucht, irgendwie alles mit ins Boot zu holen. Also den Teil, der immer wieder sabotiert, die Transformation, die Auflösung, das Gewahrsein eines Höheren, das irgendwie mit reinzuholen, Schattenarbeit zu machen, zu integrieren, alles ja einfach in Liebe in mir zu entdecken, was auch immer ich da gerade in der Welt draußen gesehen habe. Und dadurch habe ich es mehr und mehr gelernt, mit allen inneren Anteilen zu gehen. Und bis heute ist es immer noch so, dass der Weg nicht abgeschlossen ist. Es geht immer tiefer. Aber ich erkenne immer klarer, welcher Impuls von wo kommt. Welcher Impuls kommt aus der Seelenführung und wird durch mein Herzfeld übersetzt für mich. Und welcher Impuls kommt aus dem dualen Ego-Mind, was irgendwie sich nur in Trennung bewegen möchte.
Ja, das finde ich sehr, sehr spannend und sehr wertvoll, dass du das sagst, weil ich habe es auch schon mal erzählt, ich habe mal mit einem Medium gesprochen, die auch sehr, sehr viel, wirklich auch sehr, sehr wertvolle, richtige Botschaften sagt, und Und die hat auch gesagt, sie wird immer gefragt, so ja, woher sie denn jetzt weiß, was stimmt in Anführungszeichen oder was kommt eben aus dieser höheren Ebene und was kommt aus dem Ego, ja, was ist ihre Intuition, was ist der Verstand? Und hat sie gesagt, indem ich einfach viele Jahre diesen Weg gegangen bin und immer feiner spüren kann, welcher Impuls woher kommt. Und das finde ich schön, dass du das jetzt so reinbringst, weil das ist ja etwas, was uns im Alltag auch immer wieder begleitet. So, woher kommen denn die Impulse, die ich bekomme? Ist es jetzt angstgesteuert? Ist es egogesteuert? Ist es einfach nur deshalb, weil ich es gesehen habe und deswegen das jetzt auch will? Also auch wieder egogesteuert. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kann, aber wie würdest denn du den Unterschied in dir beschreiben zwischen diesen unterschiedlichen Impulsen oder zwischen den unterschiedlichen Gefühlen, die da entstehen?
Das, was von der Seelenebene kommt, ist sehr still, ist sehr leise, wird immer aus einem stillen Mind herausgeboren. Also wenn die Gedanken ruhig sind und auf einmal fällt etwas ein, Es ist wirklich wie dieses Gefühl, ah, da ist es. Und dann erkennt man es, als ob es bereits geschehen wäre. Es sind immer Sachen, wo kein Zweifel mehr ist, wo es eine absolute Gewissheit ist, ah, als nächstes geschieht das und das und das. Das ist wie ein inneres Wissen über die nächsten Schritte auf dem Weg und in einer Klarheit und Präsenz, als seien sie schon geschehen. Das sind so die Impulse aus der Seelenebene. Die Motivation im Ego-Mind ist immer kompensatorischer Natur, ist immer ablenkender Natur, da ist immer Zweifel mit drin. Das heißt, da überlegt man. Und immer wenn man überlegt, weiß man, es ist im Grunde genommen noch nicht ganz das. Wenn Seeleneinfälle kommen, überlegt man nicht mehr. Dann sind sie da, dann sind sie klar, dann ist das der nächste Schritt. Alles, wo man noch unsicher ist, wo man zweifelt, ne, ist immer mit dem inneren Zweifler verbunden, der in der Zweiheit der Dualität beheimatet ist. Und da darf man einfach schauen, was ist die innere Motivationslage von dem, was wir tagtäglich tun und worauf basiert es? Basiert es auf Unsicherheit, Angst, Zweifel, Misstrauen, diesen Gefühlskomponenten, oder ist es einfach ein stilles, ruhiges, weites Bewusstsein, was von Moment zu Moment in Empfang geht?
Und würdest du sagen, also du hast jetzt beschrieben, diese Einfälle aus der Seele, ja, diese Inspiration, der Geist oder was da in uns kommt, und was ich manchmal beobachte, ist, dass man diese Momente hat, wo man so ganz klar spürt, das ist es, das ist auch gar nicht verstandesmäßig, sondern das ist wirklich einfach da, ja, es ist so ruhig, es ist offen, und dann, jetzt mal bildlich gesprochen, schläft man ein, macht am nächsten Morgen auf und ist wieder in seinem normalen Alltag und plötzlich stellt man alles in Frage. Würdest du sagen, das hängt dann damit zusammen, dass man einfach die Ebene wechselt, also dass das eine wirklich sozusagen in dieser Seelenebene stattfindet und dann wieder der Alltag uns einholt? Oder würdest du sagen, nee, dann war dieser Einfall noch nicht vollkommen? Also wie würdest du das beschreiben?
Ich würde meinen, dass wir da tatsächlich die Frequenzebene des Bewusstseins gewechselt haben. In der Einfallebene, wo wir näher an den seelischen Frequenzen sind, da ist es ganz offenliegend, was für uns designt worden ist im Leben. Da wissen wir, wofür wir hier sind. Und die Frage nach Sinnhaftigkeit oder Bedeutung oder was ist meine Mission im Leben, stellt sich erst aus einem Bewusstsein, was vergessen hat, wer es ist. Und das ist etwas, wenn wir dieses Vergessen auflösen, dann stellen sich diese Fragen nicht mehr. Manchmal ist es nicht mal, dass wir eine Antwort auf diese Frage bekommen, was ist der Sinn meines Lebens oder was ist meine Mission, sondern die Frage selbst löst sich in dem Moment auf, wo ich erkenne, wer ich im höheren Sinne bin.
Ja, sehr, sehr wertvoll, weil das ist wirklich etwas, was ich auch bei mir beobachte und mega spannend finde, weil, wie du sagst, es stellt sich keine Frage, und dann ist es ja unsere Aufgabe, wenn man dann sozusagen wieder aus dieser Ebene rausgeht, also oder beziehungsweise mal kurz rausfällt oder auch mal längerfristig der Alltag, der Postbote, was auch immer, ja, man es nicht halten kann, dann sich sozusagen aber daran zu erinnern und diesen Weg trotzdem zu gehen und sich aber auch anzugucken, vielleicht, was kommen da für Gefühle hoch, ja, Ängste, Zweifel, was auch immer. Aber in diesem Bewusstsein, so diese Inspiration, dieser Einfall, diese Stille, die da war, das ist der Pfad. Und ich glaube oder ich beobachte das auch, dass viele Menschen dann diesen Pfad wieder in Frage stellen und dann wieder ganz, ganz lange dahin gehen, dass sie wieder in so einen Moment kommen, weil einfach diese Zweifel, diese Gedanken, dieser ganze Mind-Prozess, der dann so passiert, uns immer mehr Gründe liefert, warum es nicht der Weg ist, warum das nicht funktionieren kann, warum das jetzt der falsche Zeitpunkt ist, das will ja eh keiner wissen, dann kommen diese ganzen Gedanken rein. Ne? Also so erlebe ich das ganz oft. Und da wirklich zu sagen, nee, ich richte mich wieder auf das aus, was da ist. Ja.
Im Grunde genommen, es gibt einen Teil in uns, der weiß bereits, der erkennt bereits die innewohnende Wahrheit. Und unser Vertrauen in diesen Teil, den dürfen wir einfach stärken. Dass es einen Teil in uns gibt, der weiß alles, der kennt den Weg, der ist mit sich, dem Göttlichen verbunden. Da ist alles klar offensichtlich. Nur wir haben uns selber etwas beigebracht, immer und immer wieder, durch die ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen auch, die reingekommen sind, dass wir irgendwie irgendwas anderes sind als das, was uns das Herz erzählt.
Ja, ja, und es ist auch ganz oft schwierig, also oder ganz oft entsteht auch so ein Struggle, sage ich jetzt mal, weil wir uns ja ein gewisses Leben auch aufgebaut haben, ja, in der 3D oder in der Ebene, in der wir sind, und dann kommt da plötzlich ein anderer Impuls und dann ist auch die Frage so, wie bringt man das zusammen? Also vielleicht da nochmal die Frage, wie war das bei dir? Ich meine, du hast Psychologie studiert, du bist erstmal einen akademischen Weg gegangen, hast zwar sehr früh, hast ja auch gesagt, dann kam die Erinnerung irgendwann auch wieder zurück, als du dich bewusst auf diesen Weg dann auch gemacht hast. Aber wie war das für dich? Wie hast du sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Realität auch, ne, also damit wir einfach ein Wording haben, natürlich gibt es ganz, ganz andere Realitäten, aber diese ja, sagen wir mal, 9-to-5-Realität oder wie auch immer man es ausdrücken möchte, wie hast du diese Frequenz, diese Energie mit dem zusammengebracht, was da Neues entstanden ist? Wie war da für dich der Übergang? Hast du da einfach von heute auf morgen gesagt, so jetzt gehe ich einen anderen Weg oder wie war das? Weil ich glaube, das ist ja was ganz viele Menschen beschäftigt, so die dann sagen, ich kündige heute meinen Job, ich verlasse meinen Partner, ich ziehe jetzt auf eine Hütte, ich meditiere jetzt den ganzen Tag, so um das zu, wie ist da der Weg? Ja, also das wäre ja, weiß nicht, wenn wir das alle machen würden, wäre es, glaube ich, interessant.
Wäre mal ein Experiment wert. Ja, bei mir war es tatsächlich so, dass ich gar nicht so tief in dieses 9-to-5 reingegangen bin. Ich hatte nie einen normalen Anstellungsjob zum Beispiel. Ich habe schon während des Studiums gemerkt, irgendwie mache ich alles anders. Ich habe auch anders studiert als andere. Also ich habe hauptsächlich die Klausuren geschrieben. Alles andere war jetzt nicht so interessant.
Ich fühle dich so. Ich habe das genauso gemacht.
Ja, und die Frage ist, ne, wie sehr lassen wir uns von diesem Matrix-Geschehen imprägnieren? Wie sehr lassen wir es zu, dass die Gesellschaftskonditionierungen, die im kollektiven Bewusstseinsfeld sind, dass die uns prägen, dass wir die reinnehmen? Und natürlich habe ich auch meine Prägungen. Ich habe auch so etwas wie eine Art Schultrauma erlebt früher, gerade in der Grundschule, wo ich gemerkt habe, ich trenne mich von mir selber ab. Ich bin gar nicht mehr ich selbst. Ich versuche dazu zu gehören und mich anzupassen. Da hat schon so etwas stattgefunden, aber nicht so tief, wie es die meisten möglicherweise erleben, dass dieses Anpassung an das 9-to-5-Gesellschaftsleben einfach, ne, manche Menschen leben das ja seit Jahrzehnten, kennen nichts anderes und für die ist die andere Welt dann fern und unverständlich. Und bei mir ist es so, dass ich dadurch, dass ich es recht früh erkannt habe, dass das nicht das ist, was ich leben möchte, habe ich mich dort systematisch rausgehalten, möchte ich sagen.
Ja. Was würdest du Menschen raten, die da jetzt sehr tief drinstecken, die sagen wir mal, sehr ihre eigenen Mauern sehr stark geschnürt haben und spüren, nee, das fühlt sich nicht mehr so an? Was würdest du so einem Menschen raten, wie er da anfangen kann oder wie so ein Weg dann gehen kann?
Ja, erstmal geht es darum zu erkennen, dass der Ort, wo wir gerade leben, eine Funktion für uns erfüllt. Wir sind erst einmal von einer gewissen Ebene genau richtig dort, wo wir sind. Selbst wenn wir in einem 9-to-5 sind, es ist das Produkt unserer Vergangenheit. Wir haben uns diese Situation erschaffen. Und aufgrund unseres Lernens und unserer Konditionierung sind wir heute hier, wo wir gerade sind. Wenn diese Einsicht da ist, wenn Frieden mit dem da ist, wo wir gerade im Leben stehen, dann ist der Nährboden da für Veränderung. Wenn wir versuchen zu flüchten, dann rekreieren wir immer unser Vergangenheitsdrama. Das ist etwas, erst einmal zu schauen, okay, das habe ich mir erschaffen, das ist Produkt meiner Vergangenheit und ab jetzt sähe ich neue Samen. Es geht gar nicht mal so sehr im ersten Schritt vielleicht alles beiseite zu legen, in eine Hütte zu ziehen. Also viele haben dann so radikale Bilder und das ist dann wieder eine Überkompensation des Egos, wo sie sagen, ne, ich werfe jetzt alles hin und dann nach einem Jahr gehen sie wieder zurück zum 9-to-5, weil es eben keine natürliche Herausentwicklung gewesen ist, sondern eine Form der Überkompensation. Und das ist nicht, was nachhaltig die Früchte bringt.
Du hast kurz die Schule angesprochen. Finde ich ein sehr spannendes Thema, weil mich meine Schulzeit tatsächlich auch sehr geprägt hat. Also bei mir war es ein bisschen anders, weil ich war als Kind, wie wir alle, sehr verbunden mit den geistigen Welten. Ich habe sehr, sehr viel wahrgenommen und bin dann in die Schule und habe gesagt, ja, da hinten in der Ecke steht jetzt ein Engel. So. Und weil mir überhaupt nicht klar war, dass das einfach irgendwie so andere nicht so sehen. Also ich bin da sehr, sag mal, direkt, ja, mit einer neuen Welt konfrontiert worden. Und das, was ja in der Schule ganz oft passiert, ist diese extreme Ausrichtung auf, wir müssen an die Tafel schauen, ja, wir müssen zugucken, wir müssen mitschreiben. Und wenn es so wirklich auch um unseren Eigenausdruck geht, dann heißt ganz oft, ja, sei leise, setz dich hin, zappel nicht so rum, ja, sitz stramm, guck einfach nur nach vorne. So. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber legt das wirklich vielleicht schon einen Grundstein dafür, dass wir auch später sehr, sehr stark auf das Sehen konditioniert sind? Also es ist ja auch, sagen wir mal, diesen ganzen spirituellen Kontext. Es geht stark darum, so, was sehen wir? Sehen wir die Aura? Sehen wir Wesenheiten? So, das ist fast schon wie so ein Maßstab geworden. Und ich habe den Kongress ganz bewusst auch mit dem Untertitel versehen, weil deine Stimme gehört werden will, weil dieses Hören für mich ganz nah ja wirklich auch an unserer inneren Wahrheit, an unserer Kehle, an unserem Kehlchakra sitzt, was finde ich so ein bisschen immer auch vergessen wird. Ja, also wir wollen alle hier Kronenchakra-Energie und uns öffnen und dann wollen wir alle ganz viel Herzensenergie, aber dazwischen, da sitzt noch etwas ganz Wertvolles und über das Hören kommt, finde ich, das Fühlen auch viel schneller. Also ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber vielleicht können wir mal so ein bisschen auch über dieses Hören sprechen.
Gerne. Das Hören, der Gehörsinn ist der erste, der sich ausbildet im Mutterleib. Das ist das erste Zugangstor zur Realität, was wir bekommen. Und es ist im Grunde genommen ganz, ganz tief mit den höheren Ebenen verbunden, mit der Seele verbunden, mit der inneren Weisheit verbunden. Für mich ist es auch so, dass die Impulse, die ich empfange, ich höre sie, ich sehe sie nicht. Also es ist tatsächlich wie eine Art inneres Diktat manchmal, wenn es sehr klar ist, ansonsten nur ein feiner innerer Impuls. Gerade wenn ich schreibe nachts, ist es so, dass ich einfach alles über das Hören empfange. Da muss es auch komplett still sein. Manchmal mache ich mir auch Oropax rein, wenn irgendwelche Geräusche stören, dass einfach dieser akustische Raum so in so eine tiefe Stille sinkt, dass ich jeden kleinen Impuls als Schwingung empfangen kann und übersetzen kann. Und ja, es ist tatsächlich so, dass wir in einer augengeprägten Realität leben, wo es immer nur um Oberflächensehen, ne, geht. Und das hält die Blindheit aufrecht. Nicht umsonst heißt es, wir sehen nur mit dem Herzen gut. Und wir, also die anderen Wahrnehmungskanäle, können uns manchmal einen leichteren Zugang geben zu höheren Welten und unserer inneren Intuition. Also über das Sehen der zwei Augen, also die zwei Augen symbolisch auch für die Zweiheit, die Dualität und das eine Auge symbolisch für die Einheit, die dahinter liegt. Also da ist es wirklich so, dass wenn wir nur mit den Augen des physischen Körpers schauen, dass wir blind sind.
Ja. Ja, das erlebe ich auch so, und dass einfach so dieses Sehen ja auch sehr, sehr stark auch am Verstand dran hängt, ja, die Grenze zwischen Sehen und sich vorstellen oder, ne, oder einfach, ja, sich, ist sehr fließend. Und was du gesagt hast auch, also ich habe auch immer nur nachts geschrieben, ich konnte es irgendwie tagsüber nie, und ich, für mich wirkt es immer so, ich weiß nicht, wie du es wahrnimmst, es ist wie, wenn so etwas hineingegeben wird, wie so ein Energieschub, der sich in Worte bricht, aber die Worte sind gar nicht so, wie wir jetzt Worte verwenden würden, sondern es ist wie so ein Mosaik, was sich formt, und ich spüre einfach nur, welches Wort passt gerade zu diesem Mosaik, würde ich es jetzt mal nennen, was dann fließt. So. Und Worte, auch da wieder, ne, wir konzentrieren uns ganz oft auf das, was da steht, ja, was wir lesen, was wir sehen als Wort, vielleicht auch eben, was wir im ersten Moment hören, aber diese Seelenessenz, würde ich es jetzt mal nennen, oder dieser Klang der Seele, der steckt eigentlich ja wirklich dahinter und ist eben dieses Feld, dieses Mosaik, dieses, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, was ich da in eine Form gießt. Und das finde ich bei dir auch, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, so unfassbar bewegend, weil du für mich diese Gabe, wirklich dieses Bauens von Schwingungswelten durch Worte, oder eigentlich durch Bauen von Schwingungswelten, die du dann in Worte auch noch übersetzt, unglaublich, ja, dass das unglaublich ist bei dir. Und deswegen fände ich es ganz schön, wenn wir mal so ein bisschen darüber sprechen, was sind Worte eigentlich, was ist denn hinter den Worten und welche Zugänge können wir dahinter denn eigentlich finden?
Ja, die Worte, die wir hören, sind ja erstmal nur Schallwellen, die an unsere Ohren dringen. Und dann verbinden wir mit diesen Schallwellen irgendetwas, was wir mal gelernt haben. Also wir geben den Worten stets die Bedeutung, die wir mal gelernt haben. Es ist immer eine Projektion aus der Vergangenheit. Und dann sehen wir oder hören wir in den Worten unsere eigene Geschichte. Soweit zum Hören oder zum Sehen aus dem konditionierten Verstand. Wenn wir lernen, anders zu sehen, tiefer zu sehen als einfach nur die Formoberfläche, dann können Worte Zugangstore sein zur Energie dahinter. Ich versuche, Worte ganz bewusst aus einem höheren Bewusstsein heraus auszusprechen, wo es nicht mehr um die Worte geht, sondern um die Frequenz dahinter. Und das ist etwas, wenn man nicht mit dem Verstand hinhört, sondern wenn man es einfach manchmal auch so durchfließen lässt, so in einem entspannten, offenen Bewusstsein, dann kann man spüren, dass das, was mit Worten vermittelt wird, dass das ja viel mehr ist, viel größer ist, aus einer anderen Ebene kommt. Und im Grunde genommen können wir lernen, das in allen Worten zu hören. Also selbst in normalen Gesprächen, wenn man den Menschen wirklich zuhört, kriegt man immer mit, sie sagen eigentlich etwas anderes, als das sie meinen. Ne? Dann sagen sie, bleib schön gesund, und was sie meinen darunter ist, ich liebe dich. Wir dürfen nur lernen, wieder tiefer hinzuhören, was das Herz gerade mit der Konditionierung, der Wortkonditionierung gerade ausspricht.
Ja, und dieses, was eingangs, oder was ich da auch bei dir gelesen habe, ne, dieses so, das göttliche Bewusstsein drückt sich durch uns aus und wir sind im Prinzip das Instrument, ja, also die Worte werden auch in einem bestimmten Klang gesprochen, so, wir sprechen sie aus durch unsere Stimme, Und ich finde es oft, es gehört, finde ich, auch immer noch ein bisschen so dazu, dieses, wie klingt das? Also wie fühlt sich das für mich an, wenn jemand anders klingt, wenn jemand anders schwingt? In der Stimme, also insbesondere in der gesungenen Stimme, aber auch in der gesprochenen, hört man so viele Facetten des Menschen einfach, wie sie in die Welt schwingen, ja.
Ist bei mir auch meistens so, dass wenn ich die Stimme meines Gegenübers höre, dann höre ich, an welchem Ort er lebt im Bewusstsein. Und da kann man alles draus lesen, aus der Art, wie eine Stimme ist. Ich merke zum Beispiel auch, wenn eine andere Ebene sich bei mir mit einschaltet, dass die Stimme mehr verkörpert ist, dass die Stimme tiefer wird und mein Körper mehr zu vibrieren beginnt während des Sprechens zum Beispiel. Also durch eine verkörperte Stimme können wir auch lernen, ein höheres Bewusstsein auszudrücken. Und ja, also man kann sich da auf der rein materiellen Ebene durch Stimmtraining, durch solche Sachen kann man sich wirklich vorbereiten, um zum Instrument werden zu können. Weil letztlich ist der Körper nichts anderes als ein Instrument.
Ja.
Und wir entscheiden, was sich dadurch ausdrückt.
Ja, und da auch wieder so diese Ebene, ne, was wir auch gerade oder was du auch gerade gesagt hast, wenn wir ein Instrument uns vorstellen, ja, dann ist das Sehen des Instrumentes eigentlich auch gar nicht das Entscheidende, sondern es ist das Hören, das Fühlen, der Vibration des Instrumentes, und das sind wir ja auch. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also für mich, für mich spielt die Stimme einfach eine riesengroße Rolle durch mein ganzes Leben hinweg, oder Musik, Stimme, Klang, weil du eben sagst, ne, Stimmtrainings, ne, die Atmung ist ja auch ganz, ganz eng verbunden, wirklich so diese Atmung, auf der die Stimme singt. Aber im Grunde genommen ist es dieses, ja, wir versuchen es von außen irgendwie technisch umzusetzen, aber eigentlich geht es darum, dass wir innerlich den Raum wieder aufmachen, dass diese Stimme, die wir alle haben und die immer schwingt, dass die immer mehr Raum bekommt und sich dadurch automatisch so ihre Bahn fließt ins Leben, ja, oder auch in die Welt, und dadurch ja auch wirklich Welten bewegt. Also ganz oft habe ich das Gefühl, so der Klang entschlüsselt Dinge, die Worte oder Erklärungen gar nicht entschlüsseln können.
Ja, ja. Und wir können lernen, wirklich die Frequenz des Sprechens auf die Seelenfrequenz abzustimmen, dass es synchron miteinander ist, dass die Seele ist ja auch ein Energiefeld, ein Energiemuster oder auch ein Klangbild. Also man kann ja Bewusstseinsfelder, Energiefelder auch als Klangbilder wahrnehmen. Und wenn man andockt an das Klangbild der Seele, dann kann die sich auch gerade über Gesang sehr wunderschön ausdrücken, aber auch über die Art des Sprechens. Wir haben auch in der Art des Sprechens einfach so vorgegebene, routinierte Muster, wie es zu sprechen und zu klingen hat, und da einfach auch rauszugehen und zu schauen, wie würde ich sprechen, wenn ich noch nie vorher die Konditionierung von Subjekt, Prädikat, Objekt gehört hätte. Was wäre an meinem Sprechen anders? Und ich habe zum Beispiel sehr tiefe Erfahrungen mit anderen nicht-irdischen Sprachen machen dürfen, Seelensprachen, Lichtsprachen, die durch mich geflossen sind, wo ich gemerkt habe, wow, mit dieser Art des Sprechens kann ich Dinge ausdrücken, da kommen die Worte aus dem Mindfeld nicht mit.
Mhm. Ja. Ja, da sind es wirklich Schwingungsmuster, die dann fließen. Und gerade eben auch in diesem Unkonditionierten, wie du es nennst. Also ich finde es manchmal spannend, wenn ich mir auch so Aufnahmen, ich spreche manchmal ganz viele Dinge auf, weil ich mit dem Schreiben oft nicht hinterherkomme, auch wenn ich es lieber schreiben würde. Aber ich finde es immer ganz interessant, wenn ich mir dann anhöre, wie ich klinge, weil dann spüre ich eigentlich sehr schnell, aus welcher Ebene heraus ist es gerade entstanden. Und manchmal überrascht es mich und ich denke mir so, oh, lösch das gleich wieder, weil das war jetzt voll Verstand. Das war jetzt voll Verstand. Und manchmal kommt, wie du sagst, eine ganz, ganz andere Schwingung in die Sprache. Und was ich da so spannend finde, also ich habe das ganz oft beim Singen, das ist immer anders. So, ja, ich kann nicht sagen, das ist jetzt die Stimme und das ist jetzt die Technik. Es ist immer anders, je nachdem, wie mein Körper gerade, also wie offen der ist, wie ich gerade unterwegs bin. Und aber wenn ich mich hinsetze und dann wirklich Klang meditiere, dann kommen manchmal Klänge und Schwingungen, die ich selber neu entdecke, wo ich denke, das bewegt mich jetzt. Das hätte ich mir nie vorstellen können, ne? Aber ich spüre einfach, es ist die Bewegung, die das jetzt braucht. Und was ich dann so spannend finde, ist, es fühlt sich immer an wie so eine Erinnerung, also die man gar nicht in Worte fassen kann, die dadurch wieder zurückkommt. Also wie wenn auf einer ganz tiefen Ebene etwas berührt wird, über den Selbstausdruck, über Klang und Stimme, was, ich weiß gar nicht, wie ich schreiben soll, was etwas in uns anrührt, was wir nicht vorhersehen können. So, ich kann es nicht anders beschreiben, aber deswegen finde ich das spannend, was du sagst, wirklich dieses, da kommen andere Dinge durch, ja, und wir dürfen diesen Raum aufmachen, um wirklich auch diese unkonditionierten Klänge, Worte, Schwingungen, Impulse zu empfangen. Ja, so, es war jetzt keine Frage, aber...
Ja, weißt du, wir spielen uns frei,
ja,
von all den Ketten, an die wir uns gelegt haben. Und es wird so Zeit, dass wir irgendwie unkonventionelle, innere, impulsive Impulse bekommen, durch die wir uns freispielen können. Also auch die Spiritualität kann nur einen begrenzten Rahmen von den Möglichkeiten aufzeigen, die wir eigentlich im Bewusstsein tragen. Und das ist etwas zutiefst Individuelles, wenn wir in Empfang gehen, wie die Seele mit uns spricht, welche Impulse sie für unsere Befreiung gibt. Und es ist einfach schön, dort tiefer zu forschen.
Ja, definitiv. Und auch diesen Raum des eigenen Instrumentes, egal ob es jetzt über Stimme, Singen, Sprechen oder einfach über Fühlen ist, es ist ja ein Schwingungsraum, ne, der wir sind. So, und dieses Instrument wieder gewahr zu werden. Das Anerkennen, dass da etwas ist, was uns vielleicht auch bewegt, ja, was uns vielleicht auch in die Stille führt, und die Stille kann ja auch im Klang sein. So, wie soll ich das sagen? Warum glaubst du, dass sehr, sehr viele Menschen sich davor, sich den Raum dafür gar nicht nehmen oder das vermeiden soll, sage ich jetzt mal so, ne? Also, und sich eher wirklich auf dieses Äußere, auf dieses, was sehe ich, was lese ich, was verstehe ich, welches Konzept kann ich jetzt neu installieren in mich, damit das alles Sinn macht. Wie würdest du sagen, wie finden wir Zugang zu dem, was eigentlich dahinter steckt? Ja, du sagst, die Spiritualität ist ja auch begrenzt. Wie finden wir Zugang zu dem, was eigentlich hinter diesen ganzen Konzepten wartet?
Ich mag auf die erste Frage, es waren gerade zwei Fragen in einem, eingehen, warum die Menschen das vermeiden möglicherweise. Das hat aus meiner Sicht was mit Kontrollbedürfnis zu tun, dass man die Realität in irgendeiner Form überwachen, kontrollieren, steuern, lenken möchte, aus dem Verstandesbereich heraus. In dem Moment, wo wir das loslassen, sehen wir uns dem Fluss des Lebens gegenüber, der uns einfach mitträgt. Also das heißt, in dem Moment, wo wir aus dem kontrollieren wollenden Verstand rausgehen, in das tiefere Fühlen reingehen, sind wir erstmal mit dem Gefühl von Ohnmacht und Kontrolllosigkeit in dem Bereich unterwegs, damit konfrontiert. Und dadurch, dass das für die meisten Menschen beängstigend ist, diese Kontrolllosigkeit, ist es etwas, was sie vermeiden zu versuchen. Obwohl im Grunde genommen, wenn man ins Loslassen, in die Hingabe, ins Fließen kommt, dann öffnet sich erst überhaupt die Möglichkeit, mit den Dingen zu gehen. Also nicht mehr aus der Kontrolle heraus zu leben, sondern ja, immer im Einverständnis zu sein mit dem, was gerade ist. Und jetzt darfst du deine zweite Frage nochmal wiederholen.
Ich bin so mitgeflossen gerade, mir kam schon wieder eine neue Frage. die stelle ich gleich, die zweite Frage. Weil den Punkt, den du ansprichst, finde ich unglaublich wichtig. Weil wenn wir uns für den Weg öffnen, dann passiert es ja ganz oft, dass erstmal ganz viele Dinge hochkommen oder plötzlich körperliche Symptome kommen, psychische Symptome kommen, die, wie du sagst, auch Angst machen können, weil da erstmal sehr, sehr viel, erstmal Verschlimmerung in Anführungszeichen des Zustandes passiert. Und da ganz oft dieses Gefühl ist von Überforderung, Mist, ich weiß nicht, komme ich da je wieder raus? Wie komme ich da wieder raus? Hilfe, ich bin allein. So, was, und dann ganz schnell wieder zurückschreckt. So, was, wie können wir damit umgehen? Wie können wir quasi diesen Weg dann trotzdem weitergehen, auch wenn wir vielleicht gerade niemanden haben, der uns da hält oder unterstützt? Ja, also, ja.
Es ist eine Reise, sich immer mehr auf das eigene Leben einzulassen. Nach meiner Wahrnehmung sind wir noch gar nicht richtig da. Wir sind noch gar nicht richtig am Leben. Wir sind noch gar nicht richtig inkarniert. Wir sind dabei, das höhere Seelenbewusstsein mehr und mehr zu verkörpern und zu inkarnieren. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir bedingungslos Ja sagen zu unserem Leben, zu unserem Hiersein, zu unserer Präsenz, zu der Gegenwart. Und das ist etwas, da gibt es jetzt keine 13-Schritte-Anleitung dafür. Da gibt es ein Reingewaschenwerden, möglicherweise ein Aufgebrochenwerden vom Leben, immer dann, wenn ich in den Widerstand rutsche, immer dann, wenn ich zu kontrollieren versuche, immer dann bricht das Leben irgendwie ein bisschen was auf oder fängt an zu schmirgeln und zu feilen und zu hämmern, damit diese Verkrampftheit des Festhaltens an meinem Leben, meiner Identität, meinen eigenen Vorstellungen, Ideen, dass sich das immer mehr auflöst. Und im Grunde genommen, ich habe das schon mehrmals gesagt, das Leben lebt sich am leichtesten, wenn wir uns aus dem Leben raushalten, wenn wir es geschehen lassen, wenn wir es durchfließen lassen. Und das ist etwas, ja, erst einmal dürfen wir lernen, wie wir das anstellen, weil wir bisher möglicherweise nichts anderes erfahren haben als die Lenkung unseres Lebens durch den Ego-Verstand.
Mir kam da gerade das Bild von so einer schwangeren Frau, ja, die auch einfach das neue Leben geschehen lässt und nicht jeden Tag dasteht und sagt, oh mein Gott, hat sich das Füßchen jetzt bewegt, oh mein Gott, wie haben sich die Hormone jetzt versetzt, damit das Kind jetzt diese und jenes Organ ausbildet, sondern da sind wir ja auch einfach, wir geben nur den Raum, damit sich das Leben einfach ereignen kann, so, ne? Ohne dass wir das anpacken müssen.
Ja, das Leben ist ein Geschenk, eine Leihgabe. Dieser Körper ist eine göttliche Leihgabe. Es wurde uns geliehen, es ist nicht unser Besitz. Und das ist ein fundamentaler Unterschied in dem inneren Gefühl zum Leben. Ob ich jetzt denke, das ist jetzt meins, das besitze ich, das darf mir nicht verloren gehen, oder ob ich erkenne, okay, alles, was geschenkt wird, alles, was kommt, geht, es ist eine göttliche Leihgabe und ich kann sowieso nichts kontrollieren, dann lasse ich doch los, dann ist es doch viel angenehmer, dem Ganzen einfach Raum zu geben, präsent zu sein, zu beobachten und alles geschehen zu lassen.
Ja, das, also diese Perspektive, ich hatte gerade komplett Gänsehaut, weil diese Perspektive zu sagen, es ist eine göttliche Leihgabe, ja, es ist nichts, was wir besitzen, worauf wir ein Anrecht haben, es ist wirklich etwas, was uns gegeben wird. Und dadurch entsteht ja schon eine Grundhaltung der Dankbarkeit, Demut und Liebe, aus der heraus wir das Leben leben. Ja. Und das finde ich eine unglaublich schöne Perspektive aufs Leben. Und ich habe eingangs die Frage gestellt, wie schaffen wir es, das Göttliche so in allem auch wirklich zu sehen? Und ich finde diese Lebenshaltung, die du da gerade beschrieben hast, einen ganz wesentlichen Schritt dafür. Und wir haben auch gerade ja in diesem Spirituellen immer so diese Idee von, wir müssen ganz schnell weg, wir müssen ganz schnell zurück in unsere Heimat, wir sind hier nicht, wir fühlen uns hier nicht wohl. Und der Weg, wie du es auch sagst, der Seele, die sind noch gar nicht im Körper angekommen. Und es ist vielmehr, so habe ich es jetzt verstanden, ja, korrigiere mich gerne, die Aufgabe wirklich dieses Platznehmen, dieses Annehmen und Wertschätzen dieser Leihgabe, dieses Instrumentes, was wir geschenkt bekommen haben für dieses Leben.
Ja, ja, das hast du schön ausgedrückt.
Ja, danke schön. Die individuelle Reise, die wir alle machen, ist ja auch immer an das kollektive Feld gebunden. So, das heißt ja auch, unsere Welt ist im Prinzip ein Instrument, ein Rieseninstrument mit ganz vielen verschiedenen Orchesterinstrumenten für einen Wandlungsprozess, für einen göttlichen Prozess. Wie würdest du sagen, wo stehen wir da gerade auf diesem kollektiven Weg und was können wir, also ich stelle schon jetzt zwei Fragen, ich fange mit der einen Frage an. So, wo stehen wir gerade auf diesem Weg, wenn wir ins Kollektiv gucken? Viele Menschen reagieren ja auch mit Angst, mit Ablehnung, mit ganz, ganz vielen Gefühlen. So, wie ist deine Perspektive aus diesem Bewusstsein heraus auf das, was wir gerade sehen?
Die Dualitätspole werden natürlich gerade auf der Oberflächenebene immer extremer. Das heißt, das Spannungsfeld der Dualität wird größer, dadurch, dass die Pole immer mehr auseinandergerissen werden. Wir haben immer stärker das Gefühl, da draußen tobt das Chaos und manchmal kommen wir in einen tiefen Frieden, der so tief ist, wie wir es bisher noch nicht erfahren haben. Also, und dann wechselt das. Also das Wechselspiel der Gefühle, das Wechselspiel der Ups und Downs wird gerade bei den meisten Menschen gerade emotional stärker, wesentlich stärker, eben weil die Dualitätspole weiter auseinandergehen. Und man schneller mitbekommt, wo man eigentlich gerade im Bewusstsein steht. So aus dem Ego-Verstand fühlt sich das dann so an, als ob alles schlimmer würde, es extremer werden würde. Im Grunde genommen sehe ich immer dieses Bild, dass diese beiden Pole sich immer mehr biegen, bis sie sich zu einem Kreis zusammenschließen, wo dann die Dualität geheilt wird, sich abschließt. Und wir sind in der Abschlussphase dieses Planfeld Erdes und des alten Zykluses. Also das heißt, wir sind gerade als Menschheit kollektiv, gehen wir dem Ende eines Zyklus entgegen oder sind schon mittendrin im Grunde genommen. Und das heißt Reinigung. Säuberung von all dem, was wir in dem vergangenen Zyklus möglicherweise angehäuft haben, wo wir uns hinein verstrickt haben. All das kommt noch einmal hoch, damit es aufgelöst werden kann. Also wir sind im Grunde genommen wie in einem Vollwaschgang, wo das Bewusstsein nochmal so richtig durchgespült wird. Alles, was es an Programmen aufgenommen hat, von vielen Leben auch, aus dem letzten Zeitalter des Kali-Yugas, kommt nochmal hoch, damit es rausgewaschen werden kann. Also Zeit der Karma-Reinigung, nennt es mein geistiges Team immer wieder.
Sehr, sehr stimmiges Wort. Und du hast gesagt, wie zwei Pole, die sich so weit auseinanderdehnen, dass sie sich irgendwann zu einem Kreis zusammenschließen. Das finde ich ein wunderschönes Bild, weil mir kommt da sofort dieser Begriff der Harmonie. Ja, das kommt ja aus dem griechischen Harmonia. Und was mich damals so überrascht hat, ist, dass die Bedeutung von Harmonie, von Harmonia, also dieser kosmischen Harmonie auch, im Grunde genommen übersetzt bedeutet das Zusammenfügen von Gegensätzen. Also nicht im Sinne das Zusammenfügen von, ich habe jetzt eine Seite, die ist gebrochen, die andere ist perfekt gebrochen, ich füge die wieder zusammen, sondern wirklich, nein, es werden zwei Gegensätze zusammengefügt, verschmolzen und daraus entsteht Harmonie. Nicht, dass wir uns für die eine oder andere Seite entscheiden, sondern dass wir wirklich diese Kugel wieder bilden. Und deswegen finde ich dieses Bild unglaublich stark. Dieses, ja, also das ist total bewegend, ja, dieses Bild, was dahinter steckt. Ja, also vielen lieben Dank dafür, dass du das so auch teilst. Und wenn wir jetzt, wir sind ja mit dem kollektiven Feld verbunden und ich finde, das ist auch immer so ein spannendes Thema, weil es ist so die Frage, so wie stark werden wir davon beeinflusst? Ist es unsere Aufgabe, dass wir uns aus, sagen wir mal, gewissen kollektiven Feldern rausziehen? Ist es unsere Aufgabe, die Resonanzen mit diesem Feld zu lösen? Oder ist es unsere Aufgabe, in diesem Feld uns selbst zu entwickeln oder zu finden, zu fühlen? Was würdest du sagen, ist die Aufgabe von uns in Bezug auf dieses kollektive Feld, was wir ja auch alle sind? Also ist ja nichts, was außerhalb von uns ist.
Ja, es ist alles drei, was du genannt hast. Alle drei Sachen. Also manchmal ist es die Aufgabe, sich aus dem Feld zurückzuziehen, um in sich mehr Klarheit zu schaffen. Manchmal dürfen wir lernen, durch die Verbindung zum Feld etwas im Feld selber zu heilen. Und ja, es ist eine Gratwanderung zwischen dem, wo machen wir mit, um vielleicht gute Impulse reinzubringen, wo entziehen wir uns mit unserer Energie, um was komplett Neues aufzubauen. Es ist was sehr Individuelles, wo jeder schauen darf, wie sehr er sich einbringen möchte noch in eine Struktur, die gerade am Zerfallen ist, oder wie sehr es vielleicht an der Zeit ist, wirklich ganz neue Bahnen zu denken.
Und du hast dieser alten Periode einen Namen gegeben. Ich habe ihn also mit Kavas gleich ganz
nochmal kurz. Kali Yuga.
Kali Yuga, okay.
Das eiserne Zeitalter.
Ja. Genau. Vielleicht, ich würde mich sehr freuen, wenn du nochmal so ein bisschen diesen Blick gibst, so für was stand dieses Zeitalter und wie sieht das aus, wo es sich jetzt hinentwickelt, damit wir vielleicht damit auch schon mal so ein bisschen in Kontakt gehen können. Ja.
Das ist natürlich auch wieder eine ganz kleine Frage.
Ja, eine Mini-Frage, ich weiß.
Also für diejenigen, die ein bisschen astrologisch bewandert sind, ist es der Übergang vom Kali-Yuga, vom eisernen Zeitalter ins Wassermann-Zeitalter. Wir wechseln vom Erdprinzip, Marsprinzip in ein Luftprinzip. Also wir wechseln, darin finden wir es vielleicht am genauesten, in das Informationszeitalter. Früher war es immer materielle Güter, war es immer etwas Materielles, was Wert hatte. Heute gibt es eine ganz große Wertverschiebung hin zu Informationen, hin zu etwas, was mehr im Luftprinzip angesiedelt ist. Und das ist der Geist des Wassermanns. Da hängen ganz, ganz viele Sachen noch mit dran. Es gibt viele auch Prophezeiungen, unterschiedliche Menschen, die sich tief damit auseinandergesetzt haben. Ich möchte es nur oberflächlich hier erwähnen, weil es da wirklich viel gibt und ich das nicht zu Genüge hier ausführen kann. Aber es ist sehr spannend, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir es gerade live und in Echtzeit miterleben, wie ein Zyklus abgelöst wird und ein ganz neues kosmisches Prinzip, ganz neue kosmische Energien hier auf der Erde verankert werden.
Ja, ganz genau. Und du hast gesagt, Informationszeitalter, jetzt kann man sagen, okay, wir sehen es ja auch gerade, wenn wir wieder ins Frontend gucken, sage ich jetzt mal, die Informationen werden mehr, auch durch KI, durch immer mehr Input auf allen möglichen Ebenen, immer mehr Wahrheit, immer mehr Lüge, die parallel miteinander sich verknuddelt, sage ich jetzt mal. Jetzt ist die Frage, wenn wir über diesen Übergang sprechen, ist das erstmal nur quasi ein Übergang, der sich eben aus den kosmischen Gesetzen her ableitet. Aber wenn wir über neue Erde sprechen oder über ein, ist, also anders ausgedrückt, es gibt ja unterschiedlichste Ideen von früher war alles blöd, jetzt wird alles supi, bis hin zu früher war alles blöd, jetzt wird es noch blöder. Jetzt mal sehr ganz roh ausgesprochen. Aber wie siehst du das, was kommt? Wie siehst du quasi diese nächsten Schritte, diese nächsten Entwicklungen und unsere Aufgabe darin? Wie können wir das unterstützen oder worauf kommt es da an?
Meiner Wahrnehmung sind das unterschiedliche Zeitlinien. Mhm. Und bestimmte Teile des kollektiven menschlichen Speziesgedächtnis gehen unterschiedliche Wege. Es ist nicht so, dass wir alle in Zukunft genau die gleiche Realität miteinander teilen werden. Das haben wir noch nie, das werden wir auch nie. Sondern es wird stärker so, dass wir der seelischen Resonanz folgen und dann vielleicht auch auf anderen Welten zu inkarnieren beginnen. Also der Kosmos steht uns offen. Ich sehe es so, dass alles zyklisch geschieht. Das heißt, dass wir in die nächste Evolutionsetappe, in die nächste Evolutionsspirale reingehen und in einer höheren Ebene den gleichen Zyklus nochmal durchlaufen von dem, was mal war. Und entweder lösen wir eine alte, altatlantische Problematik von Hochmut, von Ego dieses Mal, oder wir gehen in ein Wiederholungsszenario rein. Das ist auch etwas, worüber ich viel gesprochen habe an anderer Stelle. Und das zu sehen, dass Zeit zyklisch stattfindet, dass wir in einer Wiederholungsschleife drinstecken und dass wir wirklich lernen dürfen, aus der Vergangenheit die Essenzen rauszuziehen, damit wir nicht in einen Wiederholungsloop fallen. Das ist gerade ganz essentiell für uns als Menschheit, damit es nicht wieder in Selbstzerstörung mündet. Weil wir stehen kurz bevor der nächsten Selbstzerstörung. Und zu einem gewissen Teil, auf einer gewissen Ebene, kann die Zerstörung auch wieder eine Neugeburt veranlassen, natürlich. Also wir sterben immer, bevor wir geboren werden. Wenn wir in diese Welt geboren werden, sterben wir in dem höheren Bewusstsein, in Anführungszeichen. Wenn wir hier in dieser Welt sterben, dann werden wir in den höheren Welten wiedergeboren. Also es ist alles zyklisch, rhythmisch und so auch jetzt in der Vollendung dieses Zeitalters, wo wir als Menschheit sind. In welchen Jahren sich das abspielt, kann ich ganz schwer sagen. Ich weiß, dass es schneller geht oder auch schneller gehen kann, als wir uns das manchmal vorstellen. Wir haben manchmal die Idee, die Evolution wäre über Jahrmillionen entstanden. Das ist nicht mein Bild. Mein Bild ist, dass ziemlich schnell Welten bewusst und zielgerichtet geschöpft werden und wieder aufgelöst werden und wieder neu geschöpft werden. Also in den letzten, sage ich mal, 10.000 Jahren gab es mehrere kleinere Realitätszyklen mit unterschiedlichen Zivilisationen, auch hier auf dieser Erde. Und die Realität, die Wirklichkeit hinter dem, was wir jetzt gerade erfahren im 21. Jahrhundert, ist ganz, ganz anders.
Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch dieser wichtige Punkt. Also, wenn du auch sagst, du hast da schon viel drüber gesprochen, ne, auch die Einladung, wirklich da nochmal zu schauen, das nochmal zu vertiefen, weil es ist so ein Wendepunkt und auch eine Weggabelung, an der wir stehen, wie du es auch sagst. Ne? Und wir alle wären nicht hier, wenn wir nicht auch einen Teil dazu beitragen wollten, in welche Richtung sich das für uns und auch kollektiv verändert, wenn ich das jetzt so richtig aus deinen Worten entnehme.
Auf jeden Fall sind wir dafür hier.
Ja. Und ich fand es schön auch, wo du gesagt hast, ne, diese alten Themen mit Hochmut, also diese Ego-Themen. Ne? Ich erinnere mich, ich habe mal mit, oh Gott, ich muss rechnen, ich glaube mit 9, eine Kurzgeschichte aufgeschrieben, die hieß Die Stille und der Gesang. Und da ging es darum, dass die Stille und der Gesang, also man kann auch sagen, der Klang und die Stille, der Ausdruck und die Stille, wie auch immer, bei Gott waren. Und irgendwann haben die Menschen verstanden, dass sie mit dem Gesang Profit machen können und haben ihn quasi runtergezerrt und bewegt. Und die Stille war sehr traurig, weil sie hat sich getrennt gefühlt auf einmal so von ihrem Gegenteil und, also nicht Gegenteil, aber von ihrem Freund. Und dann haben die Menschen angefangen, auf der ganzen Welt einen Ton zu singen und auf diese Art wurde quasi der Gesang der Stille zurückgegeben. Also es ist natürlich jetzt sehr kindlich formuliert, aber wenn du jetzt gerade so sprichst, auch über unsere Aufgabe, das kam mir, ich habe da ewig nicht mehr dran gedacht, das kam mir gerade so in mein Bild, weil ich mir gedacht habe, so irgendwo ist es genau dieser Weg, so wir trennen etwas und über das Bewusstsein, dass wir eins sind, über die Verbindung unserer Schwingung als, als ein, einem Körper, als einem göttlichen Instrument, was bewegt wird von dem unbewegten Beweger, schaffen wir uns wieder in Verbindung mit allem. So. Und jeder darf fühlen, so welchen Teil und welche Schwingung und welches Instrument er in diesem ganzen, in dieser großen kosmischen Symphonie sein möchte oder ist er ja eigentlich schon.
Ja. Wie schön, dass du mit 9 Jahren solche Geschichten geschrieben hast. Wie kostbar. Ja. So wertvoll.
Ja. Ja, manchmal enthüllen sich so Wahrheiten dann erst Jahre später, ne, die man einfach als Kind aufschreibt und durchfließen lässt. Ne. Ja. Von daher genau, das einfach nochmal als Teil in dieses Feld hineinzugeben. Ich fand deine Ausführungen, auch die Art, wie du es ausgeführt hast, unglaublich wertvoll. Und ich finde, es schließt so ein bisschen den Kreis zwischen, wir sind das Instrument, ja, wir haben über viele Schritte gesprochen oder du hast viele Schritte, in Anführungszeichen, es ist immer so, manchmal für mich schwierig, es in Worte zu fassen, aber Schwingungswellen beschrieben, die durch uns laufen, wenn wir uns auf den Weg machen. Und ja, magst du vielleicht nochmal, um das Ganze abzurunden, nochmal wirklich diesen Raum kurz aufmachen, so wir haben eine Rolle in dieser Welt und wie können wir jetzt, also auch die Zuschauer, die es jetzt sich anschauen, die jetzt mit in Resonanz gegangen sind mit deinen Worten, mit dem Feld, was du hier jetzt kreiert hast, was du geöffnet hast, über deine Worte, über deine Energie, wenn die jetzt sagen, okay, ich fühle, ich docke da an, ich spüre da diese tiefe vielleicht Rührung auch in mir, das berührt irgendetwas in mir, wie fange ich an, wie kann ich mich dem jetzt öffnen, wie kann ich aufmachen für das, was da vielleicht gerade in mir berührt worden ist.
Es geht darum, der Berührung Raum und Stille zu schenken, dass es wirken kann, dass es tiefer sinken kann, dass es einfach den inneren Raum geschenkt bekommt, ja, wo es ganz natürlich integriert wird, wo man es nicht durchdenkt und analysiert, wo man es einfach sein lässt und dann still damit geht. Es ist wie ein Same, der in die Erde gepflanzt wird und der erstmal in der Erde keimen darf. Wir würden ja auch nicht den Samen tagtäglich wieder ausgraben und zu schauen, hat er denn gekeimt, sondern manche Samen wollen in der Erde bleiben, damit sie dann wirklich erwachsen können.
Ich danke dir nochmal für dieses Bild am Ende, was wir alle im Garten unseres Herzens mitnehmen können, die Samen dort setzen dürfen, jetzt, die wir setzen möchten, in unserem Raum. Und wirklich von Herzen danke für das, was du geteilt hast, für die Energie, die du in diesen Raum gegeben hast. Und auch lieben Dank natürlich an die Zuschauer, die diesem Raum so lange gelauscht und gefolgt sind und auch zugelassen haben, dass er auch bei ihnen andocken darf, dass sie sich eingefühlt haben in das, was dahinter steckt und nicht nur in das, was wir jetzt hier geredet haben. Und in dem Sinne, ja, ein herzliches Dankeschön an euch und vor allen Dingen auch an dich, lieber Robin, dass du das mit uns geteilt hast heute.
Danke auch an dich für deine Fragen.
Vielen lieben Dank und euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, wo auch immer ihr seid.